Haben wir noch dieses Lied auch noch zu singen?
Ach, da hinten zwei, aber da kann man aber einige schöne.
Preis dem Herrn. Wir fangen an. Lob und Dank. Wir haben ein gutes Thema. Wie dient uns der Heilige Geist? Wir nennen ja Gottesdienst. Gott dient uns. Der Vater dient uns, der Sohn dient uns. Und jetzt wollen wir uns auch Gedanken machen, wie dient uns der Heilige Geist? Ich werde einige Wahrheiten sagen. Ich bin selbst erschüttert, als ich so drüber meditierte und nachdachte, wie dient der Heilige Geist? Und ich bin auf ein, als Thema in eine Linie, in eine Richtung geleitet. Da bin ich selber erschrocken. So dient der Heilige Geist. Wir denken immer nur Gaben und Erbauung und Ermutigung. All das gehört dazu. Aber der Heilige Geist dient uns mit einem speziellen Dienst. Ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten. Freitag 19 Uhr, Samstag 19 Uhr, Sonntag 10 Uhr und Mittwoch 16 Uhr. Ganz herzlich eingeladen. So, und wir wollen uns an diesem Thema hier ein bisschen dran setzen. Der Heilige Geist ist ein Diener. Grundsätzlich, er ist unser Beistand, unser Helfer, unser Tröster und unser Lehrer, das ist der Heilige Geist. Aber dann, als ich so gebetet habe und den Herrn fragte, Herr, ist das wirklich alles, ist das, was der Heilige Geist macht, was macht er noch? Und dann bin ich bei meiner Andacht auf Johannes Kapitel 16, Vers 8 gestoßen. Und da heißt es, und wenn derselbe kommt, also der Heilige Geist, Jesus kündigt es an, der wird die Welt strafen, um die Sünde, um die Gerechtigkeit und um das Gericht willen. Heute habe ich erschrocken. Er wird, der Heilige Geist straft auch noch, um der Sünde, Gerechtigkeit und Gericht und um die Sünde, dass sie nicht glauben an mich und um die Gerechtigkeit, aber dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht mehr seht und um das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet wird. Das ist das, was ich heute für heute Abend vom Herrn bekommen habe. Die schlimmste Sünde ist es, dass die Menschen Jesus ablehnen, nicht an Jesus glauben. Das straft der Heilige Geist, in welcher Form auch immer, wenn man nicht richtig glaubt, und zwar an den Sohn Gottes, an Jesus Christus, oder dass Jesus zum Vater gegangen ist und dass er dort geht und das Gericht geht dann über diese Welt, weil sie nicht an Jesus glauben. Ich habe mir vorgestellt, was für eine schwere Aufgabe haben die Apostel eigentlich gehabt. Die mussten das Evangelium in der ganzen Welt predigen und die Menschen haben nicht geglaubt. Und die Bibel sagt, wer da glaubt, dass der Sohn Gottes vom Vater geschickt worden ist, dass Gott die Welt so geliebt hat, der wird gerettet werden. Und wer nicht glaubt, der geht verloren. So knallhart. Und diese Apostel waren ganz einfache Fischersleute, Männer ohne große Bildung, ohne großen Rang und Stand, einfache Fischersleute, die aus der Arbeit rausgerufen worden sind und jetzt müssen sie predigen. Und sagen, das ist der Sohn des lebendigen Gottes, Jesus Christus, der Retter der Welt. Und sie waren auch noch Juden, als Angehörige von einer Nation, die überall in der Welt verachtet und ja als der letzte Dreck angeguckt wurde. So, und da müssen sie jetzt hingehen, also als minderwertige, ungebildete, schlichte Leute und erzählen, Jesus ist Herr. Jesus lebt. Jesus hat alle Macht. Und die wurden dann auch die Christen damals in der Gründerzeit, am Anfang im ersten Jahrhundert, sie wurden noch als Sekte bezeichnet. Die Sekte der Nazarener. Die bringt alles durcheinander und so weiter, wurden verfolgt noch. Also es war eine Zumutung, dieser Welt Christus zu verkündigen. Und ich denke, das ist immer noch eine Zumutung, Christus dieser Welt zu verkündigen. Wenn du von Jesus was redest, gehen gleich die Jalousien runter. Die Leute machen gleich dicht. Und dann heißt es, und die sind hier auch zu uns gekommen, die den ganzen Erdkreis erregen, mit diesem Namen Jesu, dann wurden sie von ihren Geistlichen bedroht und so weiter, nicht mehr im Namen Jesu zu reden. Und die müssen Jesus bekannt machen, unter alle Völkern, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Also kein leichter Auftrag, damals und heute nicht. Und die sollten sagen, Jesus ist Herr und nicht mehr der Kaiser oder irgendwelche Dings. Und dann haben sie noch so viel Widerstand gehabt, die griechische Weisheit, Verstandesmenschen und so weiter. Und dann gab es, wenn sie dann zu den Eingeborenen, zu den Heiden gegangen sind, die Heiden hatten grausame Angewohnheiten, waren Barbaren, Wilde. Und dann sollen sie dort das Reich Gottes aufrichten, also kein leichter Auftrag. Der Heilige Geist kam und dann sollen sie mit so eine Botschaft bringen, Gericht und was auch immer sein sollte. Auch heute,
Unser Auftrag ist nicht einfach. Wenn wir von der Gegenwart Jesu reden und so weiter, er ist zum Vater gegangen. Na, wo ist denn euer Gott? Wo ist euer Heiland? Wo ist euer himmlischer Vater? Es war so einfach, als der Heiland noch da war. Da konnte man schnell zum Heiland rüberlaufen und sagen, Herr Jesus, wie ist das? Aber jetzt ist der Herr Jesus nicht mehr da. Und sie fühlen nicht mehr seine Gegenwart, so wie sie früher gefühlt haben oder empfunden haben. Meister, wer ist der Größte? Und Herr, was sollen wir tun? Und Herr Jesus, würdest du uns den Sturm stillen? Das ist alles nicht mehr da. Jetzt müssen sie selber anpacken und selbst zupacken. So, Jesus hat damals so viel geholfen ihnen, hat sie verteidigt, wenn sie angegriffen worden sind. Lass meine Jünger in Ruhe. Nimmt mich, verstehst du? Und jetzt ist alles nicht mehr da. Jetzt sollen sie auf den Heiligen Geist warten und der ist gar nicht mehr so freundlich. Der wird strafen und was weiß ich, Gericht halten. Seine Gegenwart war damals ihr Schutz. Und solange Jesus bei ihnen waren sie sehr sicher. Aber nun ist er zum Vater gegangen. Auch das klingt wie eine Strafe. Jesus ist nicht mehr da. Jesus muss selber lernen, zu studieren, zu forschen, zu fragen, zu gehen und so weiter. Du musst dich im Glauben verlassen auf diese Dinge. Jetzt sind sie auf sich selbst gestellt, die Jünger. Der Heiland ist ihnen geraubt. Die Soldaten sind wie ohne General. Die Heilandssoldaten, die Christen, die Missionare, die sind ja ohne Führung und jetzt müssen sie ohne Hirten hingehen und das tun, was Gott wollte und was Gott will. Die Schlacht hat begonnen. Ihr siegreicher Führer ist fort und jetzt kämpft gegen Fürsten, Mächten, Dämonen und die ganze Übermacht des Heidentums, des Judaismus oder was auch immer gewesen sein mag. Wie gut war damals, als der Meister noch da war. Weißt du, das ist so schön, wenn du sagen kannst, wie gut, als Papa und Mama da waren. Aber die sind jetzt nicht mehr da. Der Herr Jesus ist nicht mehr da. Und jetzt müssen sie lernen, das, was sie gelernt haben, umzusetzen. Sein Fortgehen vom Herrn Jesus sollte auch noch Gewinn ihnen bringen. Also wo ist denn das? Der Verlust. Es ist gut, dass ich hingehe und der Tröster wird kommen, aber jetzt ist der Tröster da. Und wie funktioniert der Tröster jetzt mit mir oder bei mir? Nach seinem Weggang soll der Heilige Geist als Anwalt da sein, sie verteidigen, für sie kämpfen und so weiter. Und wir wissen ja, die Propheten haben geweissagt, es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Und jetzt, wie sieht die Praxis aus? Durch ihn und seine Kraft sollen sie jetzt fähig werden, all diese Feinde zum Schweigen zu bringen und ihren Auftrag erfolgreich zu erfüllen. Es war ein Timing, als der Heilige Geist kam. Weißt du, der Heilige Geist und Gott wirkt in Kairos, also in Timing, Englisch. Und in der Zeit, die Römer haben die Straßen gebaut, die Griechen hatten eine Sprache im ganzen Reich entwickelt und so weiter. Die Religionen, die Götter haben versagt. Und jetzt können die Christen kommen, als gerufen. Die Juden waren zerstreut in alle Herren Länder. Und der Boden war perfekt für das Evangelium. Und jetzt geht und predigt das Evangelium aller Kreatur. Und die Leute sollen gestraft werden, dass sie schlechtes Gefühl bekommen, schlechtes Gewissen. Die sind Sünder, die sind verloren. Die kommen in die Hölle. Sag doch den Leuten, weißt du, heutzutage sollst du predigen, ihr kommt alle in den Himmel, weil ihr alle so brav seid. Oder wir sind noch gar nicht so schlimm. Ohne Gottes Timing und dem Heiligen Geist wären die Apostel nie so weit gekommen. Sie wären schon am Anfang gleich vor der Haustür zu Schanden geworden und hätten sich mächtig blamiert. Doch Gott gab seinen Heiligen Geist ihnen und die sollten genauso sprechen, wie Jesus gesprochen hat. Genauso agieren, wie Jesus agiert hat. Und der Heilige Geist wird die Hörer überzeugen. Weißt du, ja, du kannst jetzt gar nichts machen. Du bist machtlos, du sendest dein Wort aus und jetzt muss der Heilige Geist wirken. So wie bei mir. Ich predige hier und Leute hören im Internet irgendwo zu Hause oder in der Badewanne oder beim Jogging oder wie auch immer. Das ist, die hören Gottes Wort und ich weiß gar nicht, was dort ankommt, wie die Leute, was für eine Aufmerksamkeit ist da. Passen sie auch wirklich auf oder schalten sie mich da einfach ab? Verstehst? Wenn du Leute vor dir hast, dann siehst du, die schlafen und schnarchen. Aber du siehst nicht, was draußen passiert, so zu Hause, im Internet, im Auto unterwegs, irgendwo, wo sie die Predigten hören. Und so ähnlich, man muss sich auf den Heiligen Geist so verlassen. Ich muss mich, und ich lerne das immer mehr, mich auf den Heiligen Geist zu verlassen. Ich predige nicht für Menschen, ich predige einfach das Wort Gottes und der Heilige Geist wirkt weiter. Irgendwas bleibt hängen, irgendwo. Ich weiß manchmal gar nicht was, aber dann hinterher erfahre ich, da ist ein Mensch berührt worden, dort ist ein Mensch berührt worden, da ist jemand gesegnet worden. Ich habe so tolle Feedbacks bekommen, immer wieder in den letzten Tagen, wo Menschen gesegnet worden sind. Einfach berührt. Und ich dachte, Mensch, das war eine schlechte Predigt, verstehst du, die war viel zu lang. Und doch, Gott hat die Menschen berührt. Sie redeten, die Aposteln damals, nicht Menschenworte, sondern Gottesworte. Und das wirkte anders. Ich kann mit ihnen ganz gut mitfühlen. Kann sehr gut mitfühlen. Es ist ein großer Unterschied, wenn Theologen sprechen oder wenn Gott spricht und wenn der Heilige Geist spricht. Es ist ein großer Unterschied. Nicht durch Heer und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Gott legt sein Werk in die Hände dieser einfachen, ungebildeten, schlichten Leuten, die wurden von Gott gelehrt, vom Heiland gelehrt, sie sind mit Jesus gewesen, sie wissen, wie das funktioniert aus ihren Erfahrungen, die Höhen und Tiefen in ihrem Leben. Und sie erzählten. Und da heißt es, und sie gingen hin und predigten an allen Orten. Eigentlich heißt es im Original übersetzt, sie plauderten an allen Orten. Hast du schon gehört? Hast du schon gesehen? Hast du es gemerkt? Fühlst du das? Ist der Herr nicht da? Haben wir nicht die Gegenwart des Herrn? Gott macht aus kleinen Leuten große Leute. Halleluja. Kleine, einfache, schlichte Leute, diese Fischersleute. Der Heilige Geist war ihr Helfer, ihr Verstärker. Sonst hätten sie niemals diese große Aufgabe bewältigen können. Sie wären gar nicht gewachsen, in fremden Kulturen und Rassen und Völker zu gehen, da zu predigen, wie Paulus auf den Areopag in Athen. Leute, ich bin durch diese Stadt gegangen, habe gesehen, ihr seid so religiös. Dort eine Kirche, dort ein Tempel, dort eine Synagoge, dort eine Moschee. Das gab es aber damals natürlich nicht, aber es gab dafür andere Götternamen. Für Zeus und Jupiter und Hermes und so weiter und Merkur. Ein Tempel ist ja so gotteswürdig. Und dann stellt euch mal vor, habe ich einen Altar auf dem Marktplatz irgendwo gesehen, dem unbekannten Gott. Und über den will ich sprechen. Dem unbekannten Gott. Denn die Griechen haben gedacht, ich weiß, es gibt so viele Götter. Die Inder haben etwa 3 Millionen Götter. Und die Griechen haben sich gesagt, vielleicht haben wir doch einen Gott vergessen. Also diesem unbekannten Gott und dann hier hakte Paulus ein. Und es ist interessant, wie die Apostel eingehakt haben. Die haben immer da irgendwo angefangen. Man kann vom Wetter anfangen und beim lieben Gott aufhören. So einfach geht es. Man muss es nur können. Und dann braucht man die Hilfe des Heiligen Geistes. Natürlich kann man reden, wenn man Rhetorik studiert hat. Aber Rhetorik und das Reden Gottes ist ganz was anderes. Die Theologen haben auch von Gott gesprochen. Und ich denke, die Pharisäer damals, aber Jesus, er sprach anders als die Schriftgelehrten. Er sprach in Vollmacht. Was ist Vollmacht? Weißt, Vollmacht ist, wenn du etwas sagst und die Leute sagen, aha, so ist es. Das ist die Wahrheit. Kinder und Narren sagen die Wahrheit. Verstehst? Es klingt manchmal blöd. Und gerade das Blöde ist oft die Wahrheit. Aber die kommt, ich bin auf die gar nicht draufgekommen, verstehst du? Und genau das ist, sie haben etwas gesagt, wo die Leute gar nicht draufgekommen wären. Das ist Vollmacht. Wir denken immer, mit dröhnen und auf den Tisch hauen. Nein, Vollmacht ist treffend sagen. Das treffende Wort haben für die treffende Situation, für das Problem und so weiter. Aber ohne den Heiligen Geist wären die jetzt so einfache Fischersleute nie gewachsen. Die Gegenwart des Heiligen Geistes war besser als die leibliche Anwesenheit Jesu. Und warum? Weißt du, Jesus ist schön und gut. Oh, wie süß klingt Jesu Name. Aber ich will etwas sagen und dich von einem Jesus-Aberglauben wegbringen. Bitte versteh mich richtig. Weißt du, Jesus konnte damals in Palästina nur an einem Platz wirken. Nur, wo er war, am See Genezareth, in der Wüste, im Tempel oder wo auch immer. Der Heilige Geist wirkt durch die Apostel an allen Orten, wo sie hingehen. Und deshalb, es ist ein großer Segen, dass Jesus weggegangen ist. Deshalb sagt er, es ist gut, dass ich weggehe. Sonst kann der Heilige Geist nicht kommen. Sonst wird die Welt nie erreicht. Sonst können wir gar nicht als Christen leben. Sonst kann Gott uns gar nicht richtig dienen. Sonst müssen wir immer nur 12 Jünger bleiben. Eine kleine Schar. Und die müssen immer bei mir bleiben. Dürfen gar nicht weit weggehen von mir. Sonst fällt er um. Und so Gott macht aus kleinen Leuten, also große Leute. Und die Gegenwart Jesu ist jetzt weg. Und der Heilige Geist baut die Leute auf, so wie Jesus war. Jesus ist vom Heiligen Geist gezeugt worden, vom Heiligen Geist erfüllt worden und Jesus hat seinen ganzen Dienst dem Heiligen Geist verdankt. Die Salbung und so weiter. Und auch wir, wenn wir Kinder Gottes werden, Jesus aufnehmen, kommt der Heilige Geist in unser Leben und wir verdanken unseren ganzen Werdegang, unsere ganze Entwicklung dem Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist, was wäre die Christenheit? Ein wilder Haufe, wer nicht? Jesus konnte damals erst nur an einem einzigen Ort wirken, aber der Heilige Geist wirkt an allen Orten. An allen Orten. Und der Herr bestätigte sein Wort mit folgenden Zeichen und Wunder. Und was sind das Zeichen und Wunder? Da wurde ein Kranker geheilt, da wurde einer aufgebaut, ermutigt, der hat sich wieder aufgerichtet. Also, wir denken mal an die großen Sensationen. Der Heilige Geist ist, und Jesus macht, ist nicht für Sensationen da, sondern dass er unserem inwendigen Mensch hilft, uns aufbaut, uns ermutigt. So, und was der Heilige Geist einmal tut, das kann er immer tun und an allen Orten. Denn er, meiner Bibel heißt es, und Gott wird in den letzten Tagen seinen Geist ausgießen auf allem Fleisch. Die jungen Leute, die alten Leute, gebildete Leute und ungebildete Leute, sie werden alle wirken, wie der Geist gibt, auszusprechen. Und die werden motiviert. Damals mussten sie Jesus anschauen und dann konnte der allmächtige Gott wirken. Aber heute können sie Jesus nicht mehr anschauen, weil er nicht mehr da ist. Es ist gut, dass ich weggehe. Und der Heilige Geist wird euch dran halten, ohne mich durchzukommen, ohne mich, meine Gegenwart immer zu fühlen. Ich muss immer Jesus berühren. Wir müssen jetzt lernen, plötzlich Jesus ganz anders zu berühren. Im Geist. Ihn anbeten und in der Wahrheit. So. Die Macht des Heiligen Geistes berührt die Herzen der Menschen. Es ist manchmal merkwürdig. Du sagst nichts und Gott tut so viel. Weißt du, so berührt Gott die Herzen. Weißt du, das geistliche Leben. Plötzlich kann jemand glauben, aha. Vom Spörtchen wird erzählt, er wollte mal endlich mal im Gottesdienst gehen oder eine Kirche besuchen, wollte was von dem lieben Gott hören und da regnet es und schüttet es irgendwo, also in London, dort wo er lebte, regnet es und dann hat er gedacht, ich gehe in die nächste Kirche um die Ecke. Und da kam er in die nächste Gemeinde um die Ecke und der Pastor ist auch nicht gekommen, wahrscheinlich wegen dem Regen, was auch immer war. Auf jeden Fall, da geht der Älteste, der Stellvertreter, der liest dann was aus der Bibel vor und er schlägt die Bibel auf und der zeugte den, lebte so und so viele Jahre und starb. Der zeugte den, lebte so und so viele Jahre und starb. Der zeugte so viele Söhne und so weiter, lebte so viele Jahre und starb. Dann sagt, und endlich, die Leute gucken, da kommt ein fremder junger Mann rein. Mensch, kann der unser Bruder nichts was Vernünftiges lesen. Nicht nur, er zeugte, er lebte so viele Jahre und starb. Und die bibbern und sagen, kann der keine gescheite Predigt machen? Und dann ist er fertig, betet ein Gebet und sagt, ist noch jemand, der Jesus annehmen möchte. Und dieser Spörtchen bekehrt sich, kommt nach vorne. Denn er hat in seinem Herzen gedacht, du, das ist eine Wahrheit. Wir werden geboren, leben so und so viele Jahre und sterben. Das ist der Lauf des Lebens. Weißt du, das leuchtete ihm ein. Und genau das ist, was der Heilige Geist macht. Er erleuchtet uns, dass er uns einleuchtet. Er lebte so und so viele Jahre. Er wurde geboren, lebte so und so viele Jahre und starb. Das ist das Leben. So, der Heilige Geist überzeugt die Menschen. Wir reden, und deshalb, der Heilige Geist braucht nicht große Evangelisten und Superstars, um die Menschen zu bekehren. Menschen, die in der Not sind. Ich werde morgen darüber sprechen und übermorgen, wie arbeitet Gott? Weißt du, in unseren Verlegenheiten, wenn wir in Verlegenheit sind, dann greift Gott ein. Und dann, weißt du, stell dir mal vor, da wäre ein Pastor, großer oder Evangelist, eingebildeter, stolzer Evangelist und hätte gepredigt und Spörtchen hätte sich bekehrt, dieser junge Mann. Dann hätte er gesagt, ich habe den großen Pastor zum Glauben geführt. Ich. Aber so ein einfacher, vielleicht Hilfsschüler, wer weiß es, der gerade zufällig seine Bibel aufschlägt. Gott gebraucht nicht super intelligente, gebildete und eingebildete Leute. Je mehr Bildung die Leute haben, desto mehr eingebildet sind sie. Einfache Leute, einfaches Männle, einfaches Weible, verstehst du? Gott benutzt diese Menschen. Aber der Heilige Geist ist es, der die Menschen überzeugt und bekehrt. Es war sehr gut, dass Jesus wegging. Er sagt, es ist sehr gut. Sonst könnt ihr gar nicht errettet werden. Sonst könnt ihr die Welt nicht evangelisieren. Der Heilige Geist ist effektiver als Jesus. Der Heilige Geist vollendet das Werk Jesu. Jesus hat angefangen, das ist die Erlösung. Und der Heilige Geist macht die Erlösung groß, macht uns verständlich, wie funktioniert die Erlösung. Und weißt du, Wir können all das gar nicht fassen, was Jesus wirklich tun will. Er will unser Herzen verändern. Und wie funktioniert das? Wie geht das? Das braucht man eine lange, lebenslange Schulung. Das ist ein Prozess. Und diesen Prozess leitet der Heilige Geist. Der Heilige Geist wirkt drei Dinge. Für mich, was mir ganz groß geworden ist hier, als ich diesen Text gelesen habe. Der Heilige Geist begleitet die Predigt, um die Menschen zu strafen wegen ihrer Sünde. Verstehst du? Strafen wegen ihrer Sünde. Ich bin Gott so dankbar, dass der Evangelist, der mich zum Heiland führte, der hat zu mir geschrieben, oder gerade du brauchst Jesus, so kommt er daher. Und dann schrieb er zurück, sie brauchen auch Jesus. Und ich habe gesagt, nein, ich bin kein Sünder, nur Sünder brauchen das. Dann sagt er zu mir, fragen Sie sich selber, machen Sie sich Gedanken über Leben, haben Sie noch nie eine Sünde begangen? Und dann schickt er mir noch ein neues Testament und dann streicht er noch an, ich habe für Sie was angestrichen, selig sind die reines Herzens sind, denn Sie werden Gott schauen. Und das hat mich so gefuchst, das hat mich so wild gemacht. Ich bin doch kein Sünder, bin noch junger Mann, 18, 19 Jahre. Verstehst? Wo soll ich da große Sünden begehen? Ich habe niemand ausgeraubt, niemand umgebracht und sonst nichts. Verstehst? Und ich soll ein Sünder sein? Und dann habe ich darüber nachgedacht. Und ich bin Gott dankbar, dass der Evangelist so radikal war mit mir. Er ist vom Heiligen Geist geleitet gewesen. Dann sagt, schreiben Sie auf alles, was Sie falsch gemacht haben in Ihrem Leben, was Sie glauben, dass es falsch wäre. Zuerst habe ich gedacht, ich habe genascht, der Mutter Zucker gestohlen oder sonst was und bestimmte so Kleinigkeiten, Lappalien. Aber je länger ich nachdachte, desto schlimmer wurde es. Mein ganzes Heft wurde voll von all den Dingen, was ich falsch gemacht habe. Wo ich mich geärgert habe, wo ich Dinge, ja, hingeschmissen habe, aufgegeben habe, mittendrin aufgehört habe. Weißt du, und am Schluss, mein Heft ist voll, dann habe ich mir noch ein zweites Heft besorgt. Ich bin Gott so dankbar. 3 Wochen lang habe ich nichts anderes getan, als nur mit meinen Sünden war ich beschäftigt. Und dann habe ich gesagt, ich habe erkannt, ich bin ein Sünder, ich habe vieles falsch gemacht in meinem Leben, eigentlich gar nichts richtig gemacht. Ich kam mir vor am Schluss wie ein Verbrecher. Obwohl ich gar keine Ahnung hatte, was ein Verbrecher ist überhaupt. So, und der Heilige Geist hat mich überführt von der Sünde. Zuerst mal, nein, 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 das bin ich nicht. Und doch, das bist du. Er zeigt, dass wir ein Sünder sind. Ich bin so Gott dankbar. Und dann habe ich diese beiden Hefte genommen. Wir haben damals noch Badeofen gehabt, wo man das Wasser warm machen musste, um zu baden am Samstag. Und so als das Feuer angezündet wurde, habe ich diese Hefte verbrannt. Ich war so froh. Ich habe gesehen, meine Sünden gehen im Rauch auf. Und ich hatte Frieden. Ich bin Gott wirklich dankbar, dass ich Frieden habe. Darüber bekommen habe. Der Heilige Geist zeigt uns, dass wir verloren sind. Aber ohne Sündenerkenntnis gibt es keine Bekehrung, keine Sinnesänderung, keine Veränderung. Du musst erst mal wissen, was du falsch gemacht hast und was überhaupt falsch läuft bei uns. Das nächste, was der Heilige Geist tut, er führt uns zur Buße. Buße ist nicht, dass ich etwas büßen muss. Ich halte nichts von der ganzen Büßerei. Buße ist Umkehr, Sinnesänderung. Das ist nach der Bibel Buße, nicht nur auf den Knien rutschen und irgendwas vor sich herplappern. Und die Umkehr ist, dass ich zurück zu Jesus gehe, zurück zu Gott gehe, zurück zum Ursprung der Dinge komme. Und deshalb sagt Jesus, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr gar nicht in das Reich Gottes kommen. Also, Umkehr. Und die schlimmste Sünde der Menschheit ist die Ablehnung Jesu. Und das war im zweiten Heft bei mir. Also ich glaube an keinen Gott. Ich habe Gott noch nie gesehen. Und wo existiert denn Gott? Gewiss, ich habe die Schöpfung und das alles schon ein bisschen begriffen. Aber wo ist Gott? Und dann habe ich gebetet, Gott, wenn es dich gibt, offenbar dich mir. Und dann dieser tiefe Gedanke von Jesus. Der Heilige Geist überzeugt uns von Jesus. Nur Jesus kann dich retten. Nur Jesus ist der Weg. Nur Jesus ist die Wahrheit. Nur Jesus kann dich heilen und befreien und erlösen und so weiter. Du kannst dich selbst nicht erlösen. Du kannst dir deine Gewohnheiten, wie der alten Ritter früher, ein Kettenhemd anziehen. Aber aus dem Hemd kommst du selber nicht mehr raus. Da brauchst du fremde Hilfe. Und du kannst dich selber nicht erlösen. Du kannst dich selber nicht an den Schnürsenkeln hochheben. Das ist mir alles so klar geworden, was der Evangelist mir damals so ein bisschen angedeutet und geschrieben hat. Aber die größte Sünde der Menschheit ist die Ablehnung Jesu. In aller Liebe. Gott gab uns seinen Sohn und keiner will ihn haben. Das ist ein Verbrechen Gott gegenüber. Das erkennen viele Menschen nicht. Und deshalb, viele Menschen haben Probleme mit dem Glauben, weil sie ihre Verlorenheit, ihre Sündhaftigkeit nicht erkannt haben. Wir sind allzumal Sünder, steht in der Bibel, Römer 3, Vers 23. Und Mangel des Ruhmes, was wir bei Gott haben sollten. Wir sind allzumal Sünder. Gott gab uns seinen Sohn und keiner will ihn haben. Und das Dritte, was mir groß geworden ist hier in dieser Ankündigung Jesu, der Heilige Geist überführt die Menschen von der gröbsten Sünde aller Sünden, die Ablehnung Jesu Christi. Das ist die größte Sünde aller Sünden. Weißt du, du gehst nicht verloren, weil du nicht Liebe hast oder weil du stiehlst oder weil du jemand ermordet hast oder die Ehe gebrochen hast oder was weiß ich, was du alles gemacht hast. Deswegen gehst du nicht verloren. Du gehst nur verloren, hör mir gut zu. Du gehst nur verloren, weil du Jesus ablehnst. Weil du Jesus ablehnst. Nicht, weil du saufst oder was sonst Negatives tust, Drogen nehmen oder was auch immer ist. Nein, die gröbste Sünde ist, dass du Jesus ablehnst. Und bei den Juden war damals die gröbste Sünde, dass sie Jesus gekreuzigt haben. Der Pilatus hat nicht umsonst aufgeschrieben am Kreuz die Todesursache, was die Ursache ist. Jesus Christus, Jesus von Nazareth, König der Juden. Und jeder, der saß und diese Buchstaben nur zusammen addiert hat, der hat Jahwe gelesen. Und die Juden haben den Jahwe, den ihren Gott gekreuzigt. Deshalb sagen die hohen Priester, schreibt nicht, dass er Jahwe ist. Er hat sich ausgegeben als Jahwe oder Gott. Jesus von Nazareth, König der Juden. Die gröbste Sünde ist, dass man Gott getrotzt hat. Ich will den nicht haben. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Das war damals verbreitet. Gegen ihr besseres Wissen und Gewissen haben sie gehandelt und Jesus gekreuzigt. Sie wussten ganz genau, der Sohn Gottes, sie haben so viel erlebt, wie er Zeichen und Wunder macht, wie er Kranke heilt, wie er in Vollmacht predigt. Und wenn er was sagt, die haben kein Gegenargument, denn er hat durch den Heiligen Geist gesprochen. Weißt du, die haben Fragen gestellt und Jesus war schlagfertig. Und wenn der Heilige Geist durch einen spricht, ist man schlagfertig. Weißt du, Jesus sagt dann, die Taufe des Johannes, von wem war sie denn? War sie von Gott oder war sie von Menschen? Du siehst, er hat sie mit einer Gegenfrage ist also angegangen. Und sie sagen, ja, wenn wir sagen, das ist von Gott, dann wird er sagen, warum tut er es nicht? Und wenn wir sagen, das ist von Menschen, werden die Menschen uns steinigen. Oder das nächste Mal, weißt du, Jesus hat durch den Geist gesprochen und das ist Vollmacht und Autorität. Sollen wir dem Kaiser Steuern bezahlen? Der sagt, bitte zeig mir eine Münze. Und dann guckte er diese Münze an und dann sagte er, gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Versteht? So war Jesus, so praktisch. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Logisches Denken, das plötzlich einfach, das ist so. Das ist so. So, die Diener Jesu, die haben eine Verheißung, dass Gott bei ihnen ist und so weiter, aber die müssen die Welt strafen. Ihr habt ihn gekreuzigt. Und dann hör, Petrus voll Heiligen Geistes steht am Pfingsttag auf, Apostelgeschichte 2. Er steht in Vollmacht auf. Ihr habt ihn gekreuzigt. Und das sind alles Juden. Aus allen Herren Länder. Ihr habt ihn gekreuzigt. Eure Ältesten haben ihn ausgeliefert an den Römer, dass sie ihn kreuzigen. Ihr habt es gemacht. Du, der hätte erstochen werden können, der Petrus. Aber in so einer Kühnheit, in so einer Autorität, ihr habt ihn gekreuzigt, den Herrgott. Und dass es so war, das hat sogar der Himmel sich bestätigt. Die Sonne verdunkelte sich damals. Weißt du, die haben alle die Hosen voll gehabt, die ganzen Geistlichen damals. Die Sonne verdunkelt sich für 3 Stunden. Der Vorhang im Tempel zerreißt. Das muss gewaltig sein. Wenn ich das Buch von Flavius lese, die jüdische Altertümer, dann wird es sehr deutlich beschrieben. Ganz anders, als wie bei uns vielleicht in der Bibel drin steht, aber die Bibel hat diese Überlieferung mitgenommen. Weh, weh, weh. So hat er diese Geräusche im Tempel gehört, der Flavius, der Josephus. Weh, weh, weh. Und das ging in den Markt. Die wussten ganz genau, ihr habt ihn gekreuzigt. Und deshalb saß der Schuss. Sie haben nicht die Fäuste gemacht. Nein, sie fragten gleich, Brüder, was müssen wir tun? Und dann hat sie Petrus ganz einfach gesagt, glaubt an den Herrn Jesus Christus, lasst euch taufen. Und 3000 Menschen werden damals getauft. Weißt, und so haben die angefangen zu predigen, in aller Schwachheit, aber in der Fülle des Heiligen Geistes. Petrus und die 11 traten auf. nicht in ihrer Kraft. Das waren die größten Feiglinge, die es je gegeben hat. Die haben sich versteckt vorher aus Angst vor den Juden. Die hätten und haben nie aus sich selbst sowas sagen können. Ihr habt ihn gekreuzigt. Das war die Autorität Gottes. So, wir müssen zuerst einmal den Menschen sagen, was sie falsch gemacht haben. Nicht nur Mutti ein bisschen Zucker aus der Dose geklaut, sondern wir sind Verbrecher, Entschuldigung. Ich bin ein Egoist und was weiß ich, was alles. Ich bin ein Rebell und die Sünde in der Bibel ist nichts anderes als nach dem jüdischen Denken, nach dem griechischen Denken eine Sünde am Ziel vorbeischießen. Das kann ich immer noch korrigieren, wenn ich dich getroffen habe, im Schwarzen. Aber nach dem hebräischen Denken ist Sünde Rebellion, Rebellion gegen Gott. Und wie viel Rebellion steckt in uns drin gegen Gott? Warum hast du das zugelassen? Warum und wieso und so weiter? Warum muss ich das und jenes tun? Und es war nicht einfach für die Apostel zu predigen. Man hat sie bedroht, den Namen Jesus überhaupt zu erwähnen. Man wollte sie zum Schweigen bringen. Aber die waren so voller Kraft und so voller Dynamik und so voller Elan, dass sie einfach weitergemacht haben. Wir können es nicht lassen. Und dann hat Gamaliel mit seinem Rat gesagt, ist die Sache von Gott, könnt ihr es nicht aufhalten. Und wenn eine Sache von Gott ist, kann der Teufel nicht aufhalten, können die Juden nicht aufhalten, können die Moslems nicht aufhalten, können die Katholiken nicht aufhalten, können die Kommunisten nicht aufhalten, kann niemand das aufhalten, wenn es von Gott ist. Ist aber es nicht von Gott, da kann sogar eine Mücke aufhalten, alles. Nur nebenbei. So, Petrus und Johannes, die wurden vor dem Hohen Rat zitiert und man konnte nicht viel sagen. Man wusste, es sind ungelehrte Leute, die haben nicht Theologie studiert. Aber sie sind mit Jesus gewesen. Und weißt du, wenn du Jesus angenommen hast und der Heilige Geist kommt, da passiert etwas. Du bist mit Jesus. Du bist mit Jesus verbunden. Der Heilige Geist macht Jesus groß. Und meine Bibel sagt, und der Heilige Geist wird von meinem nehmen und euch geben. Die sind mit Jesus gewesen. Die Wirkung des Heiligen Geistes ist mein Thema heute Abend. So, die konnten nichts dagegen sagen. Und es ist schwer und unmöglich, der Wahrheit zu widerstehen. Denken, das, was ich sagte mit der Taufe des Johannes, war die von Gott oder war die von Menschen? Und wir wissen es nicht. So sind die schlauen Leute. So entschuldigen sie sich. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Kannst du uns sagen? Weißt du, Jesus lebt und das ist eine Wahrheit. Und der beste Beweis waren die Apostel. Zuerst Feiglinge, Nieten, Flüchtlinge verstecken sich und so weiter, wollen alles hinschmeißen. Und jetzt kommt der Heilige Geist und polt sie wieder ganz neu um. Der Heilige Geist macht Gottesleugner oder Gottesbekämpfer wie Saul von Tarsus zu einem der größten Missionare aller Zeiten. Weißt du, der Heilige Geist. Und Paulus muss viele Zeugnisse gehört haben. Manchmal braucht einer 100 Zeugnisse, bis er kapiert, um was es geht. Er hat ja die Leute, die Christen verfolgt. Und jeder verfolgte Christ hat gesagt, du brauchst Jesus, du brauchst Jesus. Wir lassen uns unseren Jesus uns nicht nehmen. Und das Jesus-Sieg bleibt ewig ausgemacht. Und das hat er alles gehört. Und dann, als er keine Christen mehr zum Verfolgen hatte in Jerusalem, geht er nach Damaskus. Dort will er noch welche finden. Denn die haben gewusst, sind alle nach oben gezogen. Und auf dem Weg nach Damaskus, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Was habe ich dir getan? Und dann muss ein Bruder kommen, dieser Ananias, und muss ihm die Hände auflegen und ihm die Augen öffnen, dass er sehend wird. Lieber Bruder Saul, und du siehst, wie der Heilige Geist arbeitet, befähigt Menschen, die Angst haben, und Ananias hatte massive Angst, denn er wusste, der hat einen Haftbefehl gegen mich in der Tasche. Der kann mich nach Jerusalem schleppen oder entführen oder was auch immer ist. Lieber Bruder Saul, und der geht hin in das Löwenrachen und steckt seinen Kopf dort rein. Beachte, wie der Heilige Geist wirkt. Der Heilige Geist wirkt so massiv, er deckt die Sünde auf. Plötzlich bist du in der Hölle und du spürst, oh, ich bin verloren. Ich brauche Jesus. Und dann sitzt dieser Saul von Tarsus dort in Damaskus und betet. Und er hat vorher bestimmt gebetet, denn er war ein Pharisäer von Pharisäern. Und der Heilige Geist macht dem Gotteskämpfer oder Bekämpfer, Gottesleugner, das Leben schwer. Er kann nicht das Gegenteil beweisen. Er ist blind. Er ist blind. Er ist blind. Wie straft der Heilige Geist die Menschen am Pfingsttage? Es ging ihnen durchs Herz. nicht durch den Verstand. Die Menschen werden nicht vom Verstand bekehrt, sondern die Menschen werden vom Herzen bekehrt und vom Herzen verändert. So du mit dem Herzen glaubst und dann erst mit dem Munde bekennst und formulierst. Und am Pfingsttag predigten die Jünger so, wie der Heilige Geist gab, auszusprechen. Ich finde fantastisch. Wenn du Zeugnis gibst, du musst dich gar nicht groß vorbereiten, was werde ich sagen. Am besten ist es, du lässt dem Heiligen Geist wirken und lässt darauf ankommen. Und er wird dir die richtigen Worte, die richtige Formulierung, das richtige Stichwort geben. Ich sage, weißt du, wenn ich so die Apostel sehe, wie unerschrocken sie waren, sie reden Klartext, Tacheles, nicht durch die Blume, oh ihr lieben Juden, Gott ist so gut zu uns und so barmherzig und gnädig und er hat Jesus auferweckt von den Toten. Nein, ihr habt ihn gekreuzigt, habt ihn umgebracht, ihr seid es. Verstehst, Antisemitismus war schon damals ganz groß. Ihr habt ihn umgebracht. Die ganze Welt hat es gehört. Alle Juden, die damals zu diesem hohen Festtag nach Jerusalem gekommen sind, die hören es aus allen Herren Ländern, wie sie hören in ihrer Muttersprache die großen Taten Gottes. Und was waren die großen Taten Gottes? Gott sandte seinen Sohn. Gott hat seinen Sohn auferweckt. Gott hat seinen Sohn in den Himmel geholt. Die großen Taten Gottes. Sie hörten das. Und dass sie den Heiligen und den Gerechten gekreuzigt haben, das hörten alle damals aus aller Herren Länder, die gekommen sind dort nach Jerusalem. 17 verschiedene Nationen oder Sprachgruppen werden aufgezählt. 17. Und sie konnten nichts widerlegen. Sie konnten nicht sagen, wir haben das erlebt in Jerusalem. Denn wir wissen aus dem Gespräch von den Emmaus-Jüngern auf dem Weg, wo Jesus mit den Brüdern dort diskutiert, bist du der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen geschehen ist? Ohne BZ oder Bildzeitung oder Nachrichtensender oder was weiß ich. Alle haben gewusst, bist du der Einzige, der nicht weiß, was in Jerusalem passiert ist? Das Zeichen der Natur, die Sonnenfinsternis, der Vorhang zerreißt. Und das ist ein Zeichen gewesen, dass Jesus kein Betrüger war und kein Gottloser war. Jesus war ein wahrer Prophet. Das, was er gesagt hat, das ging in Erfüllung. Bei Lügenpropheten geht das nicht in Erfüllung. Die prophezeien, was weiß ich, aber die Dinge passieren nicht. Aber was Jesus sagt, das passiert. Die Sonne wird den Schein verlieren und vieles andere mehr. Seine Voraussagen stimmten. Das mussten die Juden zugeben. Die Juden hatten keine Gegenargumente gegen die Pfingstpredigt des Apostels oder der Apostel überhaupt. Sie konnten nicht das Gegenteil beweisen. Und das ist, wie der Heilige Geist wirkt. Du kannst das Gegenteil nicht beweisen, dass du kein Sünder bist. Also mir ging es so, dass ich nichts, dass kein Gerechter und kein Heiliger bin. Plötzlich so nach und nach, je mehr du nachdenkst, wer du bist, das merkst du, ich bin verloren. Ich kann vor Gott gar nichts beweisen. Auf 1000 Fragen keine einzige Antwort geben. Das ist, was der Heilige Geist wirkt. Sündenerkenntnis. Und das ist ein Manko in der heutigen Christenheit. Die wissen alles, aber die wissen gar nicht, wer sie sind. Dass sie verloren sind. So, die Wirkung des Heiligen Geistes. Später, als der Lahme im Tempel geheilt wird, paar Tage, paar Wochen später, dass Jesus der Heiler ist. In wessen Namen habt ihr den Mann geheilt? Wie ist er gesund geworden? In dem Namen Jesu. Und Gold und Silber haben wir nicht, aber das, was wir haben, geben wir dir. Guter Mann, steh auf und lauf. Und wer heilt, der hat Recht. Wer heilt, hat Recht. Das war mal ganz außer Frage. Und die Apostel haben geheilt. In wessen Namen? Und die haben gesagt, in den Namen Jesus. Warum haben die Priester nicht geheilt? Oder die Zauberer? Die gab es auch, aber die konnten den Mann nicht heilen. 38 Jahre hockt er da und bettelt. Wir haben ihn geheilt. Und da wären 5000 gläubig. Durch diese einfache Heilung. Gold und Silber haben wir nicht. Durch diese zwei arme Schlucker. Bekehren sich dann 1000 von Menschen. Der Heilige Geist straft die Juden ihre Lügen durch die Wahrheit und durch die Realität. Jesus lebt. Die haben Lügen verbreitet. Die haben ihn gestohlen. Der Heiland ist gestohlen worden. Stellen wir vor, was kann ein gestohlener Heiland bewirken? Aber der Heiland ist nicht gestohlen. Er lebt. Und er lebt für alle Zeit. Halleluja. Petrus, ihr habt ihn gekreuzigt und Gott hat ihn auferweckt. Kreuzigen kann jeder. Und man kann gerne gekreuzigt werden. Aber dass jemand auferweckt wird und dass er ja, voller Action ist und vielen Leuten erschienen ist. Und das haben die Leute auch damals gewusst. Er ist auf einmal mindestens 500 Leuten erschienen. So, lies mal 1. Korinther 15 über die Auferstehung der Toten. Alle Wunder dienten, um den Juden zu beweisen, dass sie trotz ihres besseren Wissens nicht an Jesus glauben und sture Böcke sind. Und das bewirkt der Heilige Geist. Ihr glaubt nicht an den Sohn Gottes. Und bis heute wollen sie damit nichts zu tun haben. In Jerusalem darf kein Fenster mit einem Kreuz gebaut werden. Also ein Fenster mit einem Kreuz. Und wenn ein frommer Jude einen sieht, so auf der Via della Rosa, dass er sein Kreuz trägt, dann spuckt er auf den Boden. So verachten sie das Kreuz, Jesus Christus, in aller Liebe. Und der war doch der Messias der Juden, der Heiland. Der wollte sein Volk erlösen. Er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Ihr habt ihn gekreuzigt. Aber Gott hat ihn auferweckt. Gott hat ihn aufgeweckt. Und du siehst, zum Glauben kamen 3000 Juden damals an jedem Tag. Warum? Der einzige Grund ist, weil Jesus am Kreuz gebetet hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Juden waren dumm damals und sie wussten nicht, was sie tun, als sie Jesus auslieferten an die Römer. Sie wussten nicht, was sie tun. Vater, vergib. Und deshalb kann jeder gerettet werden, weil Jesus für Menschen gebetet hat, die unwissend und dumm waren und stur waren und immer noch sind. Die können gerettet werden. Deshalb, wir haben gute Hoffnung für diese Welt. Die Heiden können gerettet werden, weil Jesus für sie gebetet hat. Ihr habt ihn gekreuzigt. Und jetzt spielt er immer noch blinde Kuh. Und dieser Macht des Judentums und Judaismus waren die Apostel ausgesetzt. Ständig waren die damit konfrontiert. Und einigen hat Gott die Augen geöffnet, Gott sei Dank. Die guten Willens waren, die nicht so versaut und verdorben waren. Und bis heute weigert sich der orthodoxe, fromme Jude, Jesus zu akzeptieren und kämpft gegen Gott weiter. Und deshalb haben wir auch so viele Schwierigkeiten, Jesus zu verkündigen. Nein, nein, du kannst von Allah reden, du kannst von Jehova reden, du kannst von Wetter reden, du kannst von was weiß ich, von allem, was du möchtest reden, aber ja, nicht von Jesus. Ein Tabuthema. Und Gott selbst verschafft sich Respekt, der Heilige Geist, durch einfache Leute. Die Jünger Jesu gingen in die ganze Welt und bezeugten alle Nationen und viele Völker nahmen Jesus an, ganze Nationen. Denn die Heiden, obwohl sie so unmoralisch waren, so verdorben, versaut waren, die nahmen Jesus an. Und als sie hörten, dass auch die Heiden gerettet werden können, wurden sie hoch erfreut. Lies mal die Geschichten von Paulus in der Apostelgeschichte. Und sie nahmen das Wort Gottes mit Freuden an. Und der Heilige Geist verwandelte diese Menschen. So veränderte, dass aus Kannibalen Christen wurden. Halleluja. Ja, Gott benutzt die Menschen. Wir haben einen Bruder bei uns mal gehabt, der hat in Papua Neuguinea evangelisiert und gepredigt. Und er hat uns erzählt, wie die Papua also Eingeborenen bekehrt worden sind, diese Kannibalen. Und die Kannibalen haben einen Christen gefangen genommen und wollten ihn verspeisen, denn für diese ist keine Sünde, einen zu verspeisen, denn sie übernehmen die Kraft des weißen Mannes oder wer das auch war. Und Gott hatte einen Mann benutzt mit dem Holzfuß. Und dann hat er gesagt, gut, ihr dürft mich verspeisen, ich bin gerne dabei, aber ich gebe euch zuerst mal eine Kostprobe von mir. Hat er sein Messer genommen, von seinem Holzfußstück abgeschnitten und sagte, komm, isst, probiert mal. So, und die haben gesagt, nee, sowas, das schmeckt nicht. So, das ist ja Holz. Und so, der war so schlagfertig und so kam er an die Herzen der Menschen ran. Weißt du, Gott verwendet Tricks, um an den Menschen ranzukommen. Gott verwendet Katastrophen, Krisen, Kämpfe, Unruhen, Revolutionen, um an die Menschen ranzukommen. Schwierigkeiten. Am Sonntag werde ich das Thema behandeln, wie Gott zu uns redet. Da dieser Onesimus, weißt du, der haut ab von zu Hause, taucht irgendwo unter in Rom und plötzlich wird in eine Zelle gesteckt und da ist auch der Apostel Paulus in der gleichen Zelle. Ja, Onesimus, wir kennen uns doch irgendwo von Kolossea. Verstehst du? Du weißt gar nicht, wie Gott manchmal einen führt durch Zufälle. Auch das ist ein Werk des Heiligen Geistes, dass er dich mit Leuten zusammenbringt, die du vielleicht früher mal gekannt hast und die schon auf dem Weg mit Jesus sind oder was weiß ich, im Krankenhaus. Manche fragen sich, warum bin ich ins Krankenhaus gelandet? Und du bist manchmal nicht umsonst im Krankenhaus. Vielleicht kannst du noch einer sterbenden Seele den Heiland vermitteln. Und ich sage, auch Christen, die dürfen nicht gegen die Krankenhäuser schimpfen, dass sie dem Teufel dienen. Ich kenne solche Christen. Nein, Gott führt auch manchmal ins Krankenhaus oder sogar ins Gefängnis. Jan Zuccarelli, als er mal bei uns war aus Argentinien, hat erzählt, wie Gott in den Gefängnissen in Argentinien wirkt. Mehr als in den Gemeinden hin und her. Gott hat Mittel und Wege, um Menschen zu erreichen. Und so im Gefängnis, verstehst du, kannst du viel besser evangelisieren. Die Leute wissen, dass sie Verbrecher sind. Dass sie was angestellt haben. Ich werde nicht vergessen, ich predige im Königsberg, im Gefängnis. Es war einer der schönsten Gottesdienste. Da kommen so Mörder, die lebenslang verurteilt sind, die nehmen Jesus an. Und an einer der Brüder, den nachher wir zurückgelassen haben, der tauft sogar die Leute im Gefängnis in Königsberg. Dort entsteht eine Gemeinde, ein Hauskreis im Gefängnis. Weißt, die wissen, wir sind verloren. Wir sind Verbrecher. Wir haben Dreck im Kerbholz. Aber wir natürlich draußen, so mit Krawatte und Fliege und Zylinder und Zweireiher. Diese 12 einfachen Fischer, die begeben sich und gehen hinaus in die ganze Welt und sie predigen und die Gemeinde Jesu wird gebaut und die Pforten der Hölle können die Gemeinde Jesu nicht überwältigen. Warum? Weil der Heilige Geist in der Gemeinde ist. Der Teufel überwältigt nur Gemeinden, wo der Heilige Geist nicht ist und nichts zu sagen hat. Aber die Gegenwart Jesu wird erlebt, wo 2 oder 3 zusammen sind im Namen Jesu. Und da ist die Gegenwart des Heiligen Geistes da. Jesus ist nicht gegenwärtig. Du darfst es nicht wirklich im Ernst glauben, dass Jesus gegenwärtig ist. Verstehst du, er kann nicht an 100.000 Plätzen sein, wo 3, 4 Christen zusammen sind. Wir haben in Berlin über 280 evangelische Kirchen. Und wenn uns sonntagmorgens der Pastor betet, verstehst du, und der Herr hört alle Gebete von diesen 280 Leuten, Pastoren, hier in Berlin, weil es der Heilige Geist ist, der das nach oben trägt. Und bei Jesus laufen die Fäden zusammen. Wir müssen das so verstehen. Da laufen alle Drähte zusammen. Diese 12 Fischer, äußerlich hat es oft ausgesehen, sie haben nichts groß zustande gebracht. Paulus hat nur ein paar Tage gepredigt, dann musste die Stadt verlassen. Und Paulus war nie, in manchen Städten waren nicht länger wie 3 Tage. Aber dort sind Gemeinden entstanden. Weil der Herr die Sache weitermacht. Und der Heilige Geist weitermacht. Und deshalb, ich bin so froh, dass der Heilige Geist da ist. Der Heilige Geist baut die Gemeinde, baut die Christen und baut sie auf. Die Apostel haben nur Licht reingebracht in diese Dunkelheit damals, ob es Heidentum ist oder was auch gewesen ist. Und sobald das Licht kommt, da ziehen sich die Fledermäuse und die Nachteulen zurück und verschwinden. Sobald Licht da ist, sobald der Tag anbricht, so wenn die Boten Gottes predigten, da verschwand die Heuchelei, die Zauberei. Da kommt der Simon, der Zauberer. Denk nur an die Geschichte in Samarien. Gib mir Geld, damit ich auch den Heiligen Geist verteilen kann. Weißt du, der Teufel möchte auch den Heiligen Geist verteilen, aber der kann das nicht. Der kann nur Lügen verbreiten und Doublés kreieren, also Ersatz. Aber das ist nicht der Heilige Geist. Die Boten Gottes haben nicht sich selbst verkündigt, nicht sich selbst gerühmt, wir sind nichts, aber er ist alles. Und das ist Jesus durch den Heiligen Geist. Das ist, wie der Heilige Geist wirkt. Ohne den Heiligen Geist hätten die Apostel unmöglich das römische Imperium auf den Kopf gestellt. Da sogar noch nach gewisser Zeit sogar der Kaiser und die Kaiserin gläubig werden. Und dann in diesem Kolosseum in Rom, der Konstantin schreiben muss, gesiegt hast du, o Galiläa. Und das Kreuz steht bis heute noch. Natürlich ein bisschen abgewandelt und ein bisschen verändert, aber es steht in der ganzen Größe. Und unten steht dran, gesiegt hast du, Galiläa. Ohne den Heiligen Geist wäre der Sieg nicht möglich gewesen. Und wir schreiben sogar auch heute, 2018, nach Christus. Natürlich, da kommen die DDR-Leute, die Kommunisten, nach unserer Zeit. Verstehst du, vergiss doch den Schmarrn. Unsere Zeit. Unsere Zeitrechnung, was ist es? Wenn du tot bist, ist deine Zeit zu Ende. Aber nach Christus. In aller Liebe, wie es auch ist. Aber viele Leute wollen das nicht mehr haben. Die schreiben dann nach unserer Zeit. mit Pfingsten, der Ausgießung des Heiligen Geistes, empfing die Macht des Bösen eine tödliche Wunde. Und wenn ich so die Geschichte studiere und ich darüber nachdachte, ja, guck mal an. Und so langsam schließt sich diese tödliche Wunde. Der Teufel und der Antichrist, die Gottlosigkeit nimmt immer mehr und mehr zu in unseren Nationen, Völker, sogar in den christlichen Kirchen. Wenn ich nur an die katholische Kirche denke, was für Skandale haben die gerade im Augenblick zu bewältigen. Da verstummen heidnische Orakel zuerst einmal und so weiter und die christliche Zeitalter beginnt, die falschen Götterlehren verstummen, christliche Sitten werden eingeführt, Gottes Volk verbreitet sich. Heutzutage ist gar keine Gottesfurcht mehr da. Da musst du die Kirche und die Kapelle, ich bin ja in ein paar Jahren groß geworden, ich weiß, da war so schön, Kapelle so am Weg irgendwo, die war offen, du konntest reingehen und beten. Heutzutage wird das alles abgeschlossen, abgeriegelt, weil die Leute die ganzen Bilder klauen und zerstören oder Satans Messen drin abhalten. Weißt du, Gott wirkt, Gott hat gewirkt. Und weißt du, wo der Herr ein Haus baut, baut der Teufel auch eine Kapelle. Das muss uns sicher sein. Und für mich ist die katholische Kirche, die kam, weißt du, Gott hat so viel Gnade geschenkt, dass der Kaiser und die Kaiserin gläubig wurden, das Christentum sich ausgebreitet hat, Erweckung im ganzen Land passiert und das, was ich vorhin sagte, das ganze Götzentum abgelegt wurde. Kaiser Konstantin hat seine Krone genommen, seinen Turban genommen. Er sagte, ich bin nicht mehr Pontifex Maximus, der oberste Priester, hat es einfach hingelegt. Und im 6. Jahrhundert, Gregor der Große hat wieder die Mütze sich aufgesetzt. Er ist jetzt der Pontifex Maximus, der oberste Priester. Und das kommt von Babylon, der oberste Priester. Und du siehst, Gregor der Große hat das Papsttum eingeführt und gibt sich dann als Jesus aus, der Stellvertreter Gottes auf Erden. Der Heilige Geist ist der Stellvertreter Gottes auf Erden, nicht der Papst und nicht die Kirche. Jesus Christus und der Heilige Geist. Die tödliche Wunde wurde heil so im 6. Jahrhundert. Und weißt du, was dann passierte? Im 6. Jahrhundert, dann kam nicht nur Gregor der Große mit seinen ganzen Irrlehren, sondern auch der Mohammed. Ist auch aus der gleichen Zeit, der gleichen Epoche. Die tödliche Wunde wird heil und das Christentum wurde abgedrängt. Und da, wo einst blühende Gemeinden waren, heute in der Türkei, Kleinasien, was wir nennen, Ephesus, Pergamon und Smyrna und wie diese Gegenden hießen, oder dann ganz Nordafrika, da waren blühende Gemeinden und die wurden alle ausgelöscht durch den Islam. Heute findest du kaum Christen in diesen Gegenden. Wurde alles gedrängt, die tödliche Wunde wurde heil wieder. Weißt du, wir denken, der Kommunismus, die Mauer ist gefallen. Nein, das ist eine geistliche Sache, eine geistliche Dimension. Aber Gott sei Dank, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen, hat der Herr gesagt. Der Heilige Geist hielt auch da, trotz des Katholizismus, trotz des dunklen Mittelalters, hielt immer wieder, weckte immer wieder Christen auf, weckte immer wieder Menschen auf, immer wieder. In der katholischen Kirche gab es so viel geistliche Aufbrüche. Und weißt du, die Katholiken sind sehr schlau, schlauer als die Protestanten. Und sobald ein geistlicher Aufbruch passierte, haben sie gleich einen Orden verpasst. Franziskanerorden, Orden, Benediktinerorden, deren ihr Orden, dann deren Orden. Und dann, sie sind da in ihrem eigenen Saft geschmort. Aber Gott will nicht, dass wir ins Kloster gehen und uns in unserem eigenen Saft schmoren, sondern geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Und dann, am Anfang des letzten Jahrhunderts, Menschen gingen in verschiedenen Länder, predigen das Evangelium und etwas ganz Neues geschieht. Der Heilige Geist wird wieder ganz neu ausgegossen. Denk an die Pfingstbewegung. Und überall breitet sich dieser Steppenbrand auf. Der Heilige Geist wirkt weiter. Die Gemeinde Jesu wächst im Untergrund. Die Gemeinde Jesu wächst im Untergrund, nicht öffentlich groß, in Kathedralen, im großen Turm, das alle sehen. Oder in Minaretten, in Kathedralen. Nein, der Heilige Geist zeugt weiter für das Leben Christi. Und für die Lehren der Apostel, für die großen Wahrheiten der Bibel, die dort enthalten sind. Der Heilige Geist sagt, das ist die Wahrheit. Nehmt die Bibel an. Und man hat seit der Reformation immer mehr entdeckt, die Wahrheiten. Martin Luther die Bibel übersetzt, dann kam die Täuferbewegung, dann kam die Heiligungsbewegung, John Wesley, und es ging so weiter. Dann kam die Pfingstbewegung, dann kam die charismatische Bewegung. Weißt du, Gottes Sache geht weiter. Der Teufel versucht, alles Mögliche zu imitieren und zu verbieten, was auch immer, aber Gottes Sache geht trotzdem weiter. weil der Heilige Geist die Gemeinde baut und nicht irgendein Mensch, ein Evangelist, ein Prediger. Der Heilige Geist erleuchtete die Menschen, gab Aufbrüche, gab Erweckungen. Ich denke, in London, da waren die Leute fast alle besoffen, als die Heilsarmee aufkam. Verstehst? Die Kneipen waren voll, die Gotteshäuser waren leer. Genauso eine dunkle Zeit wie heute. Und dann haben sich die Heilsarmee-Leute sich zusammengeschlossen und sie gingen in den Straßen. Sie haben Straßenmission betrieben und missioniert. Und William Booth, der die Heilsarmee erfunden hat oder ins Leben gerufen hat, der hat extra eine Uniform für seine Leute verpasst, damit die Leute nicht Sechse aussehen, sondern in die Puffs gehen, in die Höhle des Löwens hineingehen und missionieren. Und nicht belästigt werden, die Mädels. Und die haben das Zeugnis weitergegeben und Zeugnis weitergegeben. Und jemand kam zu William Booth und fragte: William Booth, was ist die beste Ausbildung für deine Heilsarmee-Soldaten? Der sagte: Lass einen Heilsarmee-Soldaten nur 2 Minuten, höchstens 5 Minuten über die Hölle hängen und die Hölle sehen. Und wenn die Hölle gesehen haben, das war sein Argument für seine Heilsarmee-Soldaten, wenn die Leute die Hölle mal erlebt haben, dann werden sie predigen. Dann werden sie versuchen, alle Register zu ziehen, um die Menschen zu verhindern, dass sie nicht in die Hölle kommen. Und genau das ist das Werk des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist will auch uns mal so 5 Minuten über die Hölle hängen lassen, zu sehen, wie die Menschen gequält werden, wie sie gepeinigt werden, wie sie heulen, wie sie schreien, wie sie fluchen. Hätten wir. Du, wir würden ganz anders in den Gottesdienst gehen, mit ganz anderen Motiven, mit ganz anderen Einstellungen, wenn wir mal die Hölle gesehen haben oder mal geschmeckt haben, wie die Hölle riecht und die Hölle stinkt. Glaub mir das. So, der Heilige Geist hat die Menschen erleuchtet. Das Mittelalter hat sie verdunkelt und vernebelt alles und verdummt, dass sie nicht einmal wussten, wie man eine Kuppelwehr baut. Erst nach den Erweckungszeiten, nach dem Mittelalter, hat man den Aachener Dom gebaut, verstehst du? Wusste man, wie man eine Kuppel baut. So dumm sind die Leute geworden, weil sie nicht mehr richtig gedacht haben, nur noch Aberglauben und Aberglauben. Wenn wir die Mission der Apostel mit 5 Sünden und so weiter, fleischlicher Art und so weiter beurteilen, müssen wir sagen, die sind eigentlich zum Scheitern verurteilt worden oder gewesen. Die hätten scheitern müssen oder Offenbarungseid anmelden müssen. Aber nein, sie sind durch die Gnade Gottes befähigt, aufzustehen und weiterzumachen, sich nicht aufzugeben. Jeder wurde von ihnen einfach befreit. Lasst die Netze, die Boote und so weiter. Euer Einsatz bringt nichts. Weißt du, der Teufel hat ihnen so viel vorgegaukelt, es bringt nichts. Zurück zu Booten wieder. Aber nein, sie sind gepackt worden vom Heiligen Geist. Und jetzt frischer Wind in den Segeln und jetzt geht weiter. Was könnt ihr geben? Weißt du, nichts. Frag den Staat, was der uns geben kann. Die Philosophie, die Theologie, die ganzen Menschenlehren, das Judaismus, Heidentum, was können sie ausrichten und so weiter. Was können uns die Psychologen geben? Aber der Heilige Geist macht in 5 Minuten mehr, als was wir in 50 Jahren harter Knochenarbeit leisten könnten. Ihr seid ungelehrte Leute, unwissende Menschen. Denkt nur mit Vernunft und so weiter. Es ist alles aussichtslos. Nein, unsere Arbeit für den Herrn ist nicht vergeblich. Halleluja. Es wirkt weiter. Und sie wussten ganz genau, wir sehen im Glauben, nicht im Schauen. Und eines Tages wird der Herr kommen und es wird alles offenbar werden. Auch wenn wir jetzt, ja, am liebsten würden wir alles ausraufen, jetzt das Unkraut anfangen zu jäten, was so in den christlichen Reihen sind. Aber da... Und Jesus sagt, nein, lasst kein Unkraut rauf, und rauft kein Unkraut, sonst rauft ihr auch die Ehre noch raus. Lasst beides wachsen bis zur Ernte. Und das ist, was mich so tröstet. Ich lasse beides wachsen bis zur Ernte. Das Gute und das Schlechte. Der Herr wird schon den Unterschied machen. Die Engel Gottes werden Spreu vom Weizen trennen. Sie wussten das. Und wir müssen da gar nicht so Heiligkeitsapostel sein. Heilig dem Herrn. Sie sprachen, Gott wirkte. Und sie überließen alles dem Herrn. Sie wussten, unsere Predigt wird der Heilige Geist begleiten. Menschen werden überzeugt. Und das wird sich herauskristallisieren. Und ich sage euch eines, der wahre Glaube kristallisiert sich mehr und mehr aus. Raus. Das Echte setzt sich durch und Lügen und Spreu und fallen ab. Der Heilige Geist wird die Augen öffnen, dass sie Sünde erkennen und die Gerechtigkeit annehmen, die vor Gott gilt. Und dann das Nächste, was der Heilige Geist macht, ist Gericht halten. Und wir denken manchmal, ja, er wird Gericht halten und zeigen, was die Situation ist, wenn der Mensch nicht glaubt, dass er verloren geht, wie schlimm es aussieht, wenn Menschen nicht auf Gott hören, ohne Gott weiterwursteln, wie das Leben aussieht, wo das endet. So eine Operation, so eine Bekehrung ist eine ganz schwierige Sache. Das geht nicht mit natürlichen Mitteln. Da brauchen wir eine übernatürliche Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir als Gläubige alles auf eine Karte setzen. Herr, nicht durch Heer und nicht durch Kraft, sondern durch deinen Geist. Die Wirkungen des Heiligen Geistes sind notwendig für eine wahre Bekehrung. Zuerst der Heilige Geist ist gekommen, um Menschen von der Sünde zu überzeugen. Ich weiß, wie schwer das ist. Du kannst deinen Mund franzig reden, zu sagen, dass du ein Sünder bist, verloren bist. Du kannst sogar den Leuten helfen, sogar mit ihnen zum Gericht gehen oder zu der Verwaltung gehen. Du kannst alles machen. Aber das bringt nichts. Das muss von Herzen herkommen. Die Motivation muss aus dem Inneren kommen. Ich will. Und wenn du willst, kein Tod und Teufel hält dich auf. So, das ist zuerst. Die Menschen müssen von der Sünde überzeugt werden, von ihrer Faulheit. Überzeugt werden, nicht nur von der Güte Gottes. Wir haben schon Prediger gesagt, Bruder, mach du das Predigen nicht so scharf. Weißt du, wir müssen mehr von der Barmherzigkeit und Güte Gottes predigen. Nein. Weißt du, wir müssen den Menschen zeigen, dass sie verloren sind, dass in uns nichts Gutes wohnt, dass das Herz böse ist von Jugend an. Ich habe mich schon oft über meine Kinder gewundert. Wir sind eine christliche Familie, wo die bösen Worte alle hier haben. Und die waren noch nicht einmal im Kindergarten, verstehst du? Wo haben sie die Worte her? Das kommt aus dem Herzen. Wo kommt die ganze Rebellion her? Der ganze Trotz? Der Heilige Geist muss zeigen, um was es wirklich geht. Ja, zeig den Leuten den Vater Jesus, Vater Gott und die unbeschränkte Barmherzigkeit des Herrn. Ich habe eines gemerkt, durch die Liebe Gottes, dass du nur von der Liebe Gottes predigst, Liebe, 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 da wird sich keiner bekehren. Du musst den Leuten sagen, wir sind verloren ohne Gott. Und es muss mir einleuchten, dass es so ist und dass wir eine Versöhnung brauchen. Ach, tadle doch nicht die armen Geschöpfe und quäle sie nicht und decke ihre Mängel nicht auf, sondern hilf ihnen, sich zu verbessern. Gott will keine Verbesserung, meine lieben Geschwister. Gott will eine Veränderung. Siehe, ist jemand in Christus, er ist eine neue Kreatur. Ja, aber richtet nicht. Wir müssen, und das ist, was der Heilige Geist macht, er richtet. Ich habe in Laufen bei Heilbronn mal gepredigt, habe eine Anzeige bekommen nach der Predigt. Und zwar in einem Missionszelt predige ich dort und ich zeige so und fahre rum und sage, auch du, verstehst du? Und erzähle, was im Leben eines Menschen, eines gottlosen Menschen abspielt, das Herz des Menschen, was da alles so passiert. Auch du. Dann zeigt er mich, dieser Geschäftsmann, an, ich würde ihn schlecht machen oder hätte ihn schlecht gemacht, öffentlich sogar mit dem Finger auf ihn gezeigt. Ich habe gesagt, wenn es stimmt. Und beim Gericht, also wenn der Schuh passt, der zieht sich an. Wir haben extra die Predigt nochmals vom Tonband abgehört. Ich habe nicht seinen Namen genannt, ich habe nur gesagt, auch du. Das kann jeder sein. Das kann ich auch sein. Das ist auch du. Und dann habe ich die Sünden aufgezählt. Ich will nur sagen, der Heilige Geist macht uns zur Schnecke. Aber gleichzeitig tröstet er uns. Schau auf Jesus. Schau auf Jesus, er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Weißt du, er zeigt uns die Sündhaftigkeit, unsere Verdorbenheit und wie wir versaut sind. Und er zeigt uns, Jesus, schau, er hilft dir, er rettet dich. Nicht die Psychologen, nicht die Medizinmänner und die Schleime und die Zauberer. Nein, der Heilige Geist gibt Zeugnis meinem Geist. Ich bin Kind Gottes. Ich rede mir das nicht ein. Weißt du, ich kann vorbeten, aber ich muss euch auch ehrlich sagen, auch das ganze Vorbeten bringt nichts ein, wenn der Mensch nicht mit seinem Herzen dabei ist, wenn der Heilige Geist ihm nicht seine Augen öffnet, wenn er, weißt du, solange einer sich nicht schuldig fühlt vor Gott, verloren, verdorben vor Gott, der kann nicht gerettet werden. Der Zöllner dort im Tempel, der hört, wie der Scheinheilige betet, dieser Pharisäer, und dann sagt er, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Er wurde gerechtfertigt. Und das ist das einzige Gebet, das uns rechtfertigt. Gott sei mir Sünder gnädig. So schuldig, so verloren, so am Ende, so verdorben. Gott sei mir Sünder gnädig. Und der Heilige Geist bewirkt, dass wir uns Gott unterwerfen und sagen, oh Gott, hab Erbarmen mit mir und meinem Haus, mit meiner Familie. Guck mal, wir haben alles verwurstelt. Wir dachten, wir machen alles gut. Und je mehr wir uns bemühten, gut zu machen, desto mehr verschlimmerten wir die Sache. Der Heilige Geist kommt nicht, um Sünder behaglich zu machen, schön warm und angenehm. Nein, der Heilige Geist kommt, dass wir Leid tragen. Wie konnte ich so blöd sein? So blind, so taub, so rebellisch. Der Heilige Geist zeigt unser, weißt du, es ist so wie im Spiegel, wenn wir uns angucken. Wir sehen alle unsere Krümelchen und Pickelchen und Runzeln. Weißt du, und dann sind wir so überzeugt, so wie ich zuerst, nein, ich habe keine Sünde, ich weiß von keiner Sünde. Ob es sich selber mal in mir selbst ging, nach innen geguckt habe und die Wahrheit erkannt habe. Und dieser Spiegel sagt immer die Wahrheit. Du kannst den Spiegel zerschlagen, aber es wird immer die Wahrheit bleiben. Und die Sünde ist da, eine fürchterliche Sache. Wie werde ich dieses Ding los? Gott sei mir Sünder gnädig. Das ist, was der Heilige Geist schafft. Das Gericht. Du riechst die Hölle schon, das Verderben. Du schmeckst schon den Tod. Der Zöllner, Gott sei mir gnädig, sei mir barmherzig. Und wir erleben die Barmherzigkeit Gottes, dann stehen wir auf. Und deshalb ist für mich immer ein Wunder, wenn Menschen dann sagen, ich habe Frieden mit Gott. Ich habe einen Tisch gemacht. Und dann kann ich in die Ewigkeit gehen. Ich denke nur an einen Schauspieler hier, den ich vor ein paar Jahren zum Herrn führen durfte, der im Sterben lag und nicht sterben kann. Und dann habe ich seine Frau rausgeschickt. Und dann habe ich mit ihm alleine gesprochen und ich gesagt, was fehlt? Was macht ihn noch zu schaffen? Der lag im Sterben, der röchelt. Was macht ihn zu schaffen? Und dann sagt mir einen Namen, einen Freund von ihm und so weiter. Der steht immer vor mir. Der steht immer vor mir. Und kennst du seinen Namen? Ja. Und dann diesen Namen habe ich dann festgehalten, bin zur Frau rausgegangen und habe gesagt, du, kannst du das Telefon herbeibringen und die Telefonnummer suchen von dem und dem? Dann rief er dann an und zuerst war ich da, als die Nummer gewählt wurde. Dann habe ich gesagt, der Herr sowieso, es liegt im Sterben und hat keinen Frieden, kann nicht sterben und hat ihren Namen erwähnt und möchte mit ihnen sprechen. Kannst du mir vergeben? Die haben so im Theater zusammen, Brecht-Theater hier gespielt und so weiter und er hat ihn raus kapituliert, verstehst du, mit seinen Ellenbogen rausgedrängt, das Leben ihm zur Hölle gemacht. Kannst du mir vergeben? Und er sagt, ja, ich vergebe dir, ist alles vorbei, vergiss es, Ruhe in Frieden. Und dann habe ich gesagt, ich danke Ihnen, dass Sie dem Mann vergeben. Und das, als er vergibt, es war so leicht, du glaubst gar nicht, wie der Mann reagiert hat, so entspannt. Dann haben wir noch das Vaterunser gebetet, das Abendmahl noch ihm gegeben. Er war so entspannt, verändert wie Tag und Nacht. Der konnte in Frieden heimgehen. Der konnte in Frieden heimgehen. Aber die ganze Zeit da fast erstickt. Gott nimmt Sünder an, nicht Gerechte. Gerechte brauchen Gott nicht. Nur die Kranken brauchen den Arzt. Der Heilige Geist überzeugt uns, zeigt uns irgendein Bild, etwas, was uns stört, was uns belastet, was etwas Schlimmes in unserem Leben war. Und es ist gut manchmal, wenn wir in Koma geraten, dann sehen wir Dinge, die wir vorher gar nicht gesehen haben. Und plötzlich erscheint uns der Herr. Du kannst hier noch nicht rein, mein Freund. Das Ding ist noch nicht in Ordnung gebracht. Der Tisch ist noch, das ist noch kein reiner Tisch. Der Heilige Geist deckt auf, führt zur Umkehr, zeigt uns die Sünde, nicht irgendwelche Fehler, sondern die Sünde, dass wir Jesus abgelehnt haben. Und Jesus lehnen fast alle ab. Die Juden lehnen Jesus ab, die Moslems lehnen Jesus ab, die Katholiken lehnen Jesus ab. Du sagst ja, das ist ja christliche Kirche. Von wegen. Seit Gregor dem Großen ist es keine christliche Kirche mehr, es ist eine heidnische Kirche. Da ist die Mutter Maria ganz groß als Statue. Und das Jesuslein ist so klein, so ein Bambino. Und das ist eine Tragödie. Jesus ist kein Baby. Er ist König aller Königen und nicht die Mutter Maria. Jesus ist der Herr. Und du siehst, überall Atheismus, Gott ist tot. Die wollen mit Gott und Jesus nichts zu tun haben. Überall das ist der gleiche Zirkus. Die Ablehnung Jesu, dass sie nicht glauben. Es ist, weißt du, das ist nicht nur einfach Weltanschauung oder Kultur, das ist überall weltverbreitet. Milliarden von Menschen. Gott hat keinen Sohn. Verstehst du, wie die Moslems sagen? Gott hat keinen Sohn. Ja, was soll? Gott hat keinen, wir haben keinen Jesus. Nur noch Propheten, Mohammed, Jesus. Und wir haben einen Haufen Propheten. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Das war die Ursache, auch bei der Kreuzigung. Jesus nicht zu anerkennen als den Sohn Gottes. Du musst nicht alles verstehen, aber du musst nur anerkennen, er ist Gottes Sohn. Gott sandte Jesus, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und es ist unsere Sache jetzt. Du musst Jesus nicht verstehen. Du musst sagen, danke, Gott hat uns Jesus geschenkt und geschenkt. Willst du den Sohn haben? Willst du ihn annehmen? Weißt du, nicht irgendein Missgeschick, ein Fehler, dass du neben rausgegangen bist oder irgendwas angestellt hast, was dumm ist. Nein, der Fehler, sein Sohn hat es nicht angenommen. Ich habe euch die Geschichte erzählt von diesem amerikanischen Millionär, der starb und hat dann eine Auktion gemacht, hat Bilder und Gemälde gesammelt aus der ganzen Welt und dann starb er. Aber er hing an einem Bild ganz besonders, das war das Bild seines Sohnes, das hing über seinen Schreibtisch die ganze Zeit. Sein Sohn hat er geliebt und ist irgendwie früh gestorben. Und dieses Bild seines Sohnes hing über den Schreibtisch. Und die Auktion fand statt. Und wer will dieses Bild? Dieses primitive, einfache Bild von seinem Sohn, das irgendein Künstler ein bisschen schnell gemalt hat und nicht ganz perfekt war. Wer will das Bild? Keiner. Die warten, bis die anderen Bilder und Gemälde kommen. Andere Dinge kommen. Wer will das Bild? Und dann geht der Gärtner noch mit seiner Schürze vorbei. Und er wusste, wie es der Herr, also sein Herr, an diesem Bild hing, wie wichtig das war, sein Sohn, der irgendwo gefallen ist, umgekommen ist, sein Sohn. Und dann sagt er vom Fenster von draußen, ich glaube $10 oder was es gekostet hat, ich nehme das Bild. Zum ersten, zum zweiten, zum dritten, er hat das Bild bekommen. Und dann sagt der Auktionär, und jetzt ist die ganze Versteigerung geschlossen, im Testament steht, wer das Bild des Sohnes kauft und hat, der hat die ganze Sammlung, und da ist über Nacht der Gärtner reich geworden. Und genauso auch in unserem Leben, Brüder und Schwestern, der Heilige Geist ist dieser Auktionär, versteigert Jesus. Und er, was soll denn das? Was soll denn das? Nein, er sagt, wer das Bild des Sohnes hat, der hat das. Meine Bibel sagt, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Alles andere ist Rebellion und Auflehnung gegen Gott. Gott ist ein barmherziger Gott und Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Aber die Bibel sagt weiter hier im Hebräerbrief, wie sollen wir entfliehen, so wie eine solche Seligkeit nicht schätzen? Wer will den Sohn? Das nächste Werk des Heiligen Geistes ist, dass wir von der Gerechtigkeit überzeugt werden. Mir sind meine Sünden vergeben. Und er ging gerechtfertigt davon, dieser Zöllner. Ging gerechtfertigt davon. So überführt der Heilige Geist, dass wir plötzlich die Gewissheit haben, meine Sünden sind vergeben. Das kann dir kein Priester vergeben. Kannst du Ohrenbeichte machen, so viel du willst. Kannst du Sünden bekennen, so viel du willst. Kannst Seelsorge betreiben, so viel du willst. Es wird nicht funktionieren. Denn die Vergebung ist einfach ganz allein die Sache Jesu. Nur Jesus, nur Gott kann uns die Sünden vergeben. Der Menschen können zu sagen, ja, die sind deine Sünden vergeben, geh hin in Frieden. Aber Vergebung passiert vom Thron Gottes, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und du musst nur ganz schnell auf Jesus gucken und bist gerettet. Ich denke nur an den Schächer. Und der eine Schächer sagt zum anderen Schächer, du, wir beide kriegen das, was wir verdient haben, aber der ist ohne Schuld. Und Jesus sagt, du wirst mit mir im Paradiese sein. Er wurde gerechtfertigt. So schnell geht es. Fleisch und Blut können das dir nicht offenbaren, steht das einmal in einer Geschichte mit Petrus im Zusammenhang. Fleisch und Blut haben das dir nicht offenbart, aber der Geist des Vaters. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Halleluja. Und es ist so wichtig, dass wir diese Offenbarung haben. Ich will das Bild. Und wer das Bild des Sohnes annimmt, hat die ganze Galerie, das ganze Pantheon, die ganze Sammlung, alles, was Gott hat, steht dir zur Verfügung. Und der Heilige Geist beweist die Gerechtigkeit Jesu. Und hier habe ich gelesen im Johannes 16, und um die Gerechtigkeit aber, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht mehr seht. Ich gehe zum Vater. Jesus hat die Welt erlöst und die Gerechtigkeit erworben, die vor Gott gilt. Er hat seine Arbeit erledigt und jetzt macht der Heilige Geist weiter. Er macht uns zu Heiligen, Halleluja, zu Gerechten, damit wir auch eines Tages mit Christus den Thron besteigen können. Wir haben eine vollkommene Gerechtigkeit. Und hier heißt es, Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der uns auch auferweckt wurde, welcher ist zur Rechten der Majestät Gottes und vertritt uns. Jesus vereinigt uns mit dem Vater. Fantastisch. Es ist gut, dass ich hingehe. Und der Heilige Geist zeigt dir, Jesus ist am Thron Gottes, siehst aber nicht. Kannst die Augen zumachen und kannst wieder aufmachen. Verstehst? Du siehst es nicht, aber dein Geist, dein inneres Auge kann es fassen, deine inneren Ohren können hören. Und Gott überzeugt dich. Du bist gerechtfertigt. Du bist gerechtfertigt. Und Jesus sagt, niemand kommt zum Vater, denn dass der Sohn ihn ziehe oder der Heilige Geist ihm die Augen öffne. Weißt du, der Vater hat alles Gericht dem Sohn übergeben, steht weiter in der Bibel. Und du musst es erkennen. Und jetzt arbeitet der Heilige Geist durch das Wort Gottes, durch die Predigt, durch das Evangelium, arbeitet an uns. Und das ist die Werke des Heiligen Geistes. Und wenn ich predige, und mir ging es, wenn ich auch in der Predigt manchmal gesessen bin, und wenn ich höre manchmal die Predigen selber zu Hause an, die ich selber gehalten habe. Und ich bin manchmal ganz erstaunt, ich predige zu mir selber. Verstehst du, zu mir selber, ich höre, was der Heilige Geist sagt. Es geschieht nicht durch Heer und nicht durch Kraft. Ich werde selbst erbaut durch meine eigenen Predigten, in aller Liebe. Ich bin nur eine Stimme. Aber der Heilige Geist sagt, guck mal, da hast du eine Wahrheit erwischt. Da hast du was gesagt. Und das stimmt. Das stimmt. Jesus hat auf Golgatha die Fürstentümer ausgezogen, zur Schau gestellt, einen Triumph daraus gemacht. Und jetzt, du nimmst es alles an für dich persönlich. Wenn du die Gewissheit des Heiligen Geistes bekommst, plötzlich weißt du, es geschieht nicht durch meine Werke. Es geschieht auch nicht durch meine Predigt. Ich bin auch nur eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Und ich höre mir das vom Internet an. Ich kann euch vieles erzählen und werde inspiriert sogar dabei. Der Heilige Geist vermittelt uns, dass das Böse in mir verurteilt wird. Und weißt du, wie bei mir passiert? Ich bete manchmal für Leute, für die und die Krankheit, dass Gott sie heilen möge. Und Gott heilt sie auch. Aber oft, wenn ich so mit Leuten bete, sagt der Heilige Geist, und Johannes, wie ist das mit dir? Du, weißt, man dient anderen. Aber während du anderen dienst, dient der Heilige Geist auch dir. Und wie ist es mit dir? Und da werde ich ganz klein. Ganz bescheiden. Denn ich bin auch nur aus Fleisch und Blut. Und bin von der Gnade Gottes abhängig. Wie ist es mit dir? Und dann merke ich plötzlich, wir leben alle von der Gnade Gottes. Und ohne die Gnade Gottes können wir das nicht überleben. Der Heilige Geist zeigt mir auch das Reich des Bösen, dass der Teufel verspielt hat, dass er keine Macht mehr hat. Und ich darf einfach fest im Glauben stehen, ja Herr, es ist so. Du glaubst gar nicht, wie ich durch meine eigenen Internetpredigten erbaut werde. Ich werde erbaut. Sehr, sehr erbaut. Und der Heilige Geist schafft Überzeugungen, schafft die positiven Gefühle, schafft Gerechtigkeit und gibt eine neue Ausgangsbasis. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Die Werke des Heiligen Geistes, ich lade euch ein zu für die nächsten Gottesdienste. Jemand hat einmal gesagt, du musst wie immer wiederkommen, denn man kann in einer Predigt nicht alles sagen, auch wenn sie sehr lang ist. Gott möge uns segnen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns einfach ausrüstest mit der Kraft und Gnade des Heiligen Geistes und dass du uns die Anteile Jesu uns mehr und mehr vermittelst, Heiliger Geist. Ich danke dir. Dein Zeitalter ist das, in das wir leben, ist im Augenblick, in das Zeitalter des Geistes. Der Heilige Geist ist da und wir möchten dem Heiligen Geist mehr Raum geben und den Heiligen Geist nicht unterdrücken. Halleluja, wenn der Heilige Geist uns mahnt, nicht dagegen rebellieren, sondern uns einfach demütig vor dir beugen und sagen, ja Herr, dein Wille geschehe, dein Reich komme, dein ist die Kraft und die Herrlichkeit und die Macht und alles miteinander in alle Ewigkeit. Halleluja, ich preise dich, Herr Jesus, dass du für mich eine wunderbare Erlösung geschaffen hast und dass der Heilige Geist heute noch da ist. Oh, der Heilige Geist ist heute noch da. Der Herr hat den Geist Gottes noch nicht von dieser Erde genommen. Halleluja, wir dürfen es erleben, egal wo wir sind, wo wir uns gerade befinden. Dein Geist ist da. Halleluja. Amen.